Herzlich willkommen im Opernsalon der Freunde der Wiener Staatsoper. Heute bringen wir ein Gespräch mit dem deutschen Tenor Jonas Kaufmann, das aufgrund des großen Publikumsandrangs im Großen Haus der Wiener Staatsoper stattfand. Thomas Dänemark sprach mit dem Künstler am 16. Jänner dieses Jahres, wenige Tage vor Kaufmanns Debüt als Werther an der Wiener Staatsoper. Zu Beginn bringen wir Jonas Kaufmann in einem Ausschnitt aus Puccinis Tosca.
Tosca, zu Beginn des Künstlergesprächs mit Jonas Kaufmann, zu dem ich Sie sehr herzlich begrüßen möchte. Ist Ihnen bewusst, dass wir auf dem Tosca-Teppich sitzen? Das ist der Teppich, auf dem Sie das Vittoria singen. Das ist der originale Tosca-Teppich.
Oh.
Ich werde Sie nicht so quälen wie Scarpia, aber...
Ja, gesagt, ich wollte gerade sagen, die Blutspuren habe ich noch nicht entdeckt. Aber
nein, darum ist er ja auch rot, dass man das nicht unbedingt sieht.
Wahrscheinlich.
Tosca deshalb auch ausgesucht, weil es eigentlich die letzte Aufführung war, die Sie im Haus am Ring gesungen haben, so circa vor 1,5 Jahren, im Mai 2009. Sie widmen dieser Tosca sogar ein kleines Kapitel in Ihrer Biografie. Was war das Besondere? Was erinnern Sie sich an dieser Tosca, wenn Sie die erste mit der zweiten Aufführung vergleichen?
Aha, ja. Ich habe die erste Aufführung gesungen und mich, was eigentlich so ein bisschen meine Art ist, sehr bemüht, möglichst viel aus der Rollengestaltung herauszuholen. Also im Sinne von viele Facetten zu zeigen, also jetzt nicht stimmlich, sondern vor allem auch, was das Szenische, das Körperliche betrifft. Gerade weil man irgendwie immer das Gefühl hat, je weniger auf der Bühne, zu sehen ist, je mehr meint man machen zu müssen, um das Ganze dann zu füllen. Das ist ja auch eine große Chance, wenn Sie ein Bühnenbild haben, das wahnsinnig überladen ist, wo man sich sozusagen in dem Dekor kaum wiederfindet, dann hat man wenig Chancen, Feinheiten und Nuancen zu zeigen. Wenn man aber so wie hier eine sehr klassische Produktion hat, wo dem Sänger alles überlassen ist, also die Vorstellung zu tragen, dann ist das natürlich eine große Chance und die habe ich irgendwie versucht mit aller Kraft zu nutzen und da sehr viele Dinge hineinzulegen. Ist dann hinterher von berühmter Seite gesagt worden, naja, also ein bisschen mehr die sprichwörtliche Rampensau wäre schon gut gewesen sozusagen. Also weil wir wollen ja schon auch was von der Stimme hören und nicht nur sehen, dass er sich gut bewegen kann. Das habe ich mir dann zu Herzen genommen und bei der zweiten Aufführung mich ein bisschen mehr darauf konzentriert, dass sozusagen der Ton auch zu seinem Recht kommt. Und das hat offensichtlich gewirkt, weil die Reaktion war eine ganz andere. Und das habe ich mir gemerkt.
Daraus lernt man, dass Sie in Wien, wie auch im Buch steht, also eher wie Stimmfetischisten zu Hause sind.
Das meine ich in ganz positivem Sinne. Ich bin von Leuten angesprochen worden, die das gelesen haben und die dann gesagt haben, ja, meinen Sie, wir sind Ignoranten und haben keine Ahnung von Szene und so weiter. Nein, ganz im Gegenteil, weil das Wissen da ist, um die Stimmen und die Wertschätzung da ist, legt man nicht so viel Wert auf den Rest. Es ist ja leider in vielen Opernhäusern mittlerweile der Fall, dass eben nicht nur die Entscheidungsträger, die Inszenierungen machen und anweisen sozusagen, sondern auch leider der Teil auf der anderen Seite, das Publikum sozusagen nicht mehr so den extremen Sachverstand hat und sich eben auch anhand von Inszenierung und den dazugehörigen Kritiken, die sich heutzutage ja auch leider mit über 90% mit dem optischen Effekten beschäftigen, davon sozusagen leiten lassen und nicht wirklich merken, wo es wirklich drauf ankommt, was ich finde. Weil ich sage immer wieder, wissen Sie, wenn Komponisten sich nicht diese wunderbaren Melodien ausgedacht hätten, dann würden wir alle nicht hier sitzen in einem Opernhaus. Und das wird leider immer wieder vergessen. Diese Wertigkeit hat sich verschoben. Aber was ich sagen wollte, das ist ja gerade ein Respekt und eine große Freude von meiner Seite, dass es eben ein Haus ist, wo das Publikum sehr viel Sachverstand hat und sehr viel Wert eben auf das Musikalische und das Stimmliche legt. Und ich hoffe, dass mir das entgegenkommt.
Aber ich stelle es mir doch recht schwierig vor, sich nicht nur auf eine Rolle vorzubereiten, sondern auch auf ein Publikum vorzubereiten, nicht? Das macht die Sache dann schon ein bisschen komplizierter.
Ja, also so weit will ich sicherlich nicht treiben, dass ich jetzt sage, oh, jetzt bin ich in der Stadt, jetzt muss ich mal aufpassen, dann muss man das so und so machen. Ganz so ist es sicherlich nicht. Ich muss mich natürlich auch erstens mal dem anpassen, was da bereits existiert. Es sei denn, ich habe die Chance, eine neue Produktion zu machen und die dann entsprechend zu gestalten. Aber es ist natürlich schon so, dass in jeder Stadt der Geschmack etwas unterschiedlich ist. Und ich könnte das jetzt an dem Beispiel der Tosca festmachen. Die war zuerst eine Co-Produktion mit New York und der Met und München und der Mailänder Scala. Die ist zuerst in New York rausgekommen. Ich habe dort die erste Wiederaufnahme gemacht. Die Premiere ist sehr schlecht angekommen, muss ich leider sagen. Hat also sehr üble Kritiken bekommen. Wir haben dann mit der Wiederaufnahme Gott sei Dank mehr Erfolg gehabt. Aber ich habe mich schon ein bisschen über ein paar der Dinge gewundert, die da drin vorkommen. Und als ich dann mit dem Luc Bondy gemeinsam diese Produktion in München als Neuproduktion erarbeitet habe, ist mir dann ein bisschen mehr klar geworden. Die Produktion sah auch schon ein bisschen anders aus als in New York, hatte sich ein bisschen dem Münchner Geschmack angepasst. Also Dinge, die in New York unmöglich sind, sind dann da wieder reingekommen, die ihm dort abgeschlagen worden sind. Und jetzt kommt das Ganze auch mit mir an die Mailänder Scala und dort wird dieselbe Produktion mit demselben Bühnenbild, mit demselben Regisseur und mit demselben Tenor wahrscheinlich wieder anders aussehen, weil auch dem Luc Bondy klar ist, dass in Mailand eben gewisse Dinge möglich sind und gewisse andere Dinge nicht. Insofern, man sieht also, haben Sie im gewissen Sinne schon recht, dass je nachdem, in welcher Stadt man sich befindet, man sich leicht anpasst. Aber das ist wenn dann eben dem Szenischen geschuldet, sicherlich nicht dem Musikalischen. Musikalisch kann ich immer nur sagen, ich gebe das, was an dem Abend möglich ist, und ich gebe das sehr gerne. Und wenn ich das Gefühl hätte, weil das die Stadt XY ist und die ist nicht so wichtig, da brauche ich nur 70%, dann brauche ich gar nicht hingehen. Also weil erstens merkt das Publikum ganz genau, dass da einer steht, der eigentlich nicht will und der das als Pflichtveranstaltung sieht. Und zweitens noch viel schlimmer, ich habe keinen Spaß dabei, wenn ich sowas mache. Wenn ich also das Gefühl habe, das ist eine reine Pflichtveranstaltung und ich gebe nicht mein Herzblut, nicht meine Passion, meine Energie, meine Leidenschaft, dann mache ich es nicht, also, weil das ist eigentlich der Grund, warum ich diesen Beruf ergriffen habe, dass man da sein Hobby, seine Passion, das, was man am allerliebsten macht, immer wieder tut und diese Leidenschaft mit dem Publikum teilen kann.
Es ist sehr, sehr ungewöhnlich und das zeugt von der Treue des Wiener Publikums. Sie haben 5-mal in diesem Haus gesungen und füllen bereits jetzt mit so vielen Plätzen das Haus der Wiener Staatsoper. Vor Ihnen haben das nicht sehr viele geschafft. Wir waren hier, ich erinnere mich, in der Geschichte, in der über 30, 35-jährigen Geschichte der Opernfreunde mit Franco Corelli, mit Leontin Price und mit Rolando Villazon und Anna Di Trebko gemeinsam. Und jetzt sind wir mit Jonas Kaufmann alleine, obwohl Sie 5-mal jetzt in Wien gesungen haben. Also da können Sie sich was drauf einbilden.
Okay, vielen Dank.
Es freut uns natürlich auch, dass Sie als deutscher Tenor trotzdem einen Österreich-Bezug haben. Ich glaube, in Ihrer Kindheit oder ein Tiroler Bauernhaus gab es am Aachensee, wo Sie immer hingefahren sind. War das, also das ist ein Bezug zu Österreich und dann, dass Sie auch am Beginn des Studiums wählen konnten zwischen Salzburg und München. Sie haben sich wohl für München entschieden, aber Österreich spielt schon noch eine wichtige Rolle in Ihrem Leben.
Absolut. Also ich meine, ich bin Bayer, der ist trotzdem für einen Wiener ein Piefke, aber für mich... Ich fühle mich irgendwie, sagen wir mal, was das Mentale betrifft, näher sozusagen zu der österreichischen Grenze hingezogen als zur dänischen, wenn man das vielleicht so ausdrücken
kann. Zur dänischen?
Aber das ist sozusagen die nördliche Grenze von Deutschland, so wollte ich das sagen.
Noch einmal zur Tosca. Gestern in einem Interview habe ich gehört, ich habe es gestern das erste Mal, Sie haben es nicht gestern gesagt, aber ich habe es gehört, Tosca sei ein Festessen. Wie meinen Sie das?
Naja, also es gibt halt Opernpartien, die singt man wegen einer bestimmten Arie und es gibt sogar Partien, die singt man am liebsten wegen einer einzigen Phrase, die einfach so toll ist, dass die den ganzen Rest vergessen macht. Bei Tosca ist es einfach so, wenn Sie mich jetzt fragen würden, für welche dieser Phrasen ich diese Partie singe, dann sitzen wir morgen noch da, weil dieses ganze Ding ist wie aus einem Guss geschrieben. Also da gibt es eigentlich nichts, nicht einen Takt, wo ich sage, naja, also auf den könnte ich gern verzichten. Und das ist, meine ich damit. Es ist vielleicht, wir haben vorher von der Rollengestaltung gesprochen, es ist sicherlich keine so extrem vielschichtige Partie wie eben beispielsweise an José, in dem man so eine unglaubliche Entwicklung durchmacht und so viele verschiedene Seiten von einem Charakter zeigen kann. Das ist beim Cavaradossi sicherlich nicht der Fall. Es ist relativ geradlinig, wie das durchgeht. Aber was das Musikalische betrifft, nochmal, also ich meine, selbst die Schreie von Offstage machen mir jedes Mal eine solche Freude. Und ich habe es mal erlebt irgendwo.
Die Schreie machen Sie selber oder lassen Sie
schreien? Oh ja, eben, ich wollte nämlich gerade sagen, ich weiß gar nicht, wo das war. Da kam dann ein Herr, der sich neben mich stellte und ich so, was wollen Sie hier? Ja, ich bin der die Schreie macht. Und ich so, um Gottes Willen, das wollen Sie mir nehmen? Nein, also... Das macht doch unheimlich Freude. Und natürlich gerade im zweiten Akt, gerade diese Stellen, da ich sage immer sehr despektierlich die James-Bond-Stelle, nicht? Also das hat er bestimmt da geklaut. Dieses da, das ist ja wirklich, ne? Also da geht der Krimi sozusagen ab. Da möchte ich natürlich jeden Takt und jede Note mitmachen und auch die Schreie, keine Frage. Also deshalb ist das sozusagen im übertragenen Sinne ein Festessen.
Ein anderes Festessen war Alfredo in La Traviata. Die Ziffer 426, abgekürzt, bedeutet 4. Februar 2006. Das war Ihr Debüt an der New Yorker Metropolitan Opera in Verdis Traviata. Und das war so einer der Tage, die man sein Leben lang nicht vergisst, wie Sie sagen. Das war sozusagen dieser wirkliche Durchbruch zur Weltkarriere. Wie haben Sie das erlebt? Wie war diese Aufführung? Haben Sie das gewusst, wie Sie gesungen haben, dass... Ist so gut?
Nein, das habe ich nicht gewusst. Ich meine, ich habe vorher schon erwähnt, ich bemühe mich immer sozusagen natürlich je nach Tagesform. Man ist ja auch nur Mensch und kann deshalb nicht sagen, ich habe immer genau meine 100%. Aber was halt möglich ist zu geben an einem Abend und dass das nun ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger oder ein bisschen Quäntchen besser oder ein bisschen weniger ideal ist, merkt kaum jemand, sage ich mal, außer mir. Ich bin immer der schlimmste Kritiker, der dann sofort sagt, na also den Ton, mein Gott, also warum habe ich den so? Aber egal. Insofern, mir war nicht bewusst, dass das jetzt nun eine besondere Sternstunde wäre, aber offensichtlich kam es dem Publikum so vor. Und die Voraussetzung war eben auch, dass ich an der Seite von Angela Giorgio, sicherlich als unbekannter deutscher Tenor, dort auftauchend eigentlich nicht das Zugpferd des Publikums war. Also die sind nicht meinetwegen gekommen, im Gegensatz zu Ihnen, und haben dann sozusagen eben zufällig jemanden entdeckt, der da an der Seite dieser berühmten Sopranistin singt. Und eben weil es so unvorbereitet war, weil ich in keiner Weise mit so einem Erfolg gerechnet habe, bin ich so überrascht worden, auf dem falschen Fuß erwischt worden. Ich kam vor den Vorhang und also das Publikum hat so gerast und die sind aufgesprungen von ihren Sitzen und haben Standing Ovations gegeben und gebrüllt und gemacht. Und also das war eben wirklich dieser Moment, den man da empfindet. Ich habe es schon öfters gesagt, dass man wirklich klassisch das Gefühl hat, ich drehe mich um und sage, wer ist jetzt hinter mir auf die Bühne gekommen, dass das solche Reaktionen hervorruft. Und man stellt dann sehr schnell fest, oh ja, die meinen wirklich mich. Und das hat mich wirklich wahnsinnig fasziniert. Also es war einer der wenigen Momente, wo ich wirklich selber Gänsehaut gekriegt habe und wirklich auf die Knie gesunken bin, so schmalzig das auch immer klingen mag, weil ich einfach völlig weg war. Und das vergisst man einfach nicht. Also dieses Gefühl, auch wenn ich immer wieder predige, dass dieser Spruch, den man immer wieder hört, Applaus ist das Brot der Künstler, das kann ich irgendwie nicht vertreten. Also es ist nicht so, dass ich den ganzen Abend sozusagen auf die Tränendrüse drücke und sie ausquetsche, damit sie mir dann hinterher das geben, was ich so dringend brauche, nämlich den Applaus. Ich muss an der Stelle sagen, dass ich da doch zu selfish bin, dass ich also das eigentlich zu einem Gutteil auch für mich selber mache, weil ich habe es vorhin schon erwähnt, mir das einfach sehr viel Spaß macht. Wenn dann der Applaus und der Erfolg noch dazukommt, umso besser, aber es ist sicherlich nicht die erste Priorität. Trotzdem war dieser Moment einfach so überwältigend, dass der sicherlich für immer in meinem Empfindungsgedächtnis gespeichert sein wird.
Ich würde vorschlagen, wir hören uns jetzt die Traviata an, die Kabarett aus dem zweiten Akt. Es ist nicht die Aufnahme aus New York. Ich bitte um die Zuspielung. Jonas Kaufmann als Alfredo in Verdis Traviata, eine Aufnahme aus dem Jahr 2008 unter Marco Amiliato. Stimmt es, dass Sie bei dieser Aufführung an der Met gegen eine Laterne gestoßen sind und damit Ihre Nervosität ein bisschen gebrochen war?
Das ist richtig, ja, ja. Wir hatten ähnliche Situationen, wie das hier auch manchmal ist, nicht wirklich großzügige Proben, weil einfach so viele Sachen gleichzeitig dort stattfinden. Und gerade die Hauptbühne ist natürlich etwas, was sehr ungern hergegeben wird. Und so hatten wir meiner Erinnerung gar keine Probe auf der Bühne, sondern nur in einem Probebühneraum, der zwar genauso groß ist und wo dann alles ein bisschen markiert war, aber es war halt nur das da, was am Boden ist und irgendwelche Pappwände, um zu zeigen, wo der Raum aufhört. Und man hatte mir dann gesagt, also wenn dann auf der Party die alle zum Tanzen gehen oder dann sie alleine zurückbleibt, dann soll ich mich um die Ecke verkriechen, sozusagen da an die Wand lehnen, damit mich keiner sieht und sie dann da überraschen. Und das habe ich also so schwungvoll gemacht, dass ich da deutlich hörbar offensichtlich bis ganz nach oben an einer Lampe, die an der Wand angebracht war und für meine Größe zu tief angebracht war, hängen geblieben bin. Das hat also unglaublich gerumpelt an meinen Kopf. Und also man hat das so deutlich gehört, dass das Publikum schallend angefangen hat zu lachen, weil es mit Sicherheit nicht zur Szene gehörte. Und das ist natürlich immer toll. Also wenn man dann sozusagen für einen Bruchteil einer Sekunde aus dieser Spannung herausfällt und dann wieder sozusagen neu einsteigt, ist eben plötzlich diese Anfangsnervosität, die ich natürlich hatte, das ist keine Frage, das passiert einem an vielen Häusern. Heute ist man ein bisschen abgeklärter, aber ich weiß noch genau, vor vielen, vielen Jahren, ich glaube, oh je, wann auch immer das war, vielleicht 99 oder 2000 habe ich in der Scala zum ersten Mal gesungen und bei den Proben war das alles kein Problem, aber als dann sozusagen der Vorhang, ich war Giacchino in einem Fidelio, als dann der Vorhang aufging für das Duett, also so diese letzte Sekunde davor, plötzlich wurde mir schlagartig klar, oh Gott, du stehst auf der Bühne von La Scala, was machst du hier? Und also da schoss das Lampenfieber so mit einem riesigen Schwung ein. Das ist Gott sei Dank nicht mehr so. Es ist natürlich schon noch so und das ist auch sehr wichtig, dass man ein bisschen eine Grundnervosität hat und dadurch auch ein bisschen wacher ist und aktiver und agiler. Ich bin eh jemand, der eher einen schlechten Kreislauf hat. Das hilft dann ein bisschen, auf Normalniveau zu kommen. Aber also das sind halt solche Momente, wo das besonders intensiv ist. So war es natürlich auch an der Met. Und der erste Auftritt, sozusagen die erste Arie oder das erste Duett vielmehr, war vorbei. Und damit auch sozusagen schon ein bisschen die erste Spannung genommen. Und als dann das passiert ist, dann war es einfach weg. Also dann war ich einfach ganz locker und konnte sozusagen, musste jetzt den ganzen Abend, bildet man sich ein, naja, jetzt hast du eh schon verloren. Jetzt haben die alle gemerkt, dass du irgendwie ein Tollpatsch bist. Dann ist es auch schon wurscht. Und das hat unheimlich geholfen.
Es wäre eine Ermutigung für Regisseure, solche Fallen einzubauen, damit die Sänger locker werden, nicht? Also es wäre vielleicht eine neue Zunge.
Wahrscheinlich, ja, ja. Also das
um auf Ihre Stimme zu kommen, das haben Sie oft genug gehört, aber sie klingt natürlich, und das macht sie so interessant, doch baritonal, hat aber eine immense Höhe. Auch das C haben Sie problemlos. Sie sind intelligent und bodenständig. Wären Sie Österreicher, wären Sie der perfekte Künstler. Also für uns natürlich jetzt nur.
Das kann er noch werden, wer weiß.
Ja, man kann noch kommen. Wir nehmen gerne Sänger. Die Entwicklung zum Sänger, möchte ich kurz darauf eingehen. Sie haben kommen aus einem musikalischen Haushalt. Ich glaube, der Großvater vor allem hat sehr gerne Wagner-Platten gehört und da haben Sie also sehr früh mit Wagner in Kontakt gekommen. Aber Sie, glaube ich, spielten lieber Fußball oder sowas in München-Bogenhausen-Umgebung, anstatt jetzt Klavier zu üben, oder am Anfang?
Ja, das stimmt. Also ich habe, umgekehrt war es natürlich erst, ich war derjenige, der wahnsinnig darauf gedrängt hat, Klavier zu beginnen. Meine Schwester bei ihrer Eltern, die durfte regelmäßig Klavierstunden nehmen und mich hat dieses Instrument fasziniert, auf dem eben meine Eltern und mein Großvater und auch meine Schwester spielen durften, nur ich nicht. Bei mir hieß es immer, das Geklimper, das wollen wir nicht. Und deshalb habe ich immer schon drauf gedrängt. Und also mit 5 Jahren hieß es, nein, das geht nicht, weil die Finger zu klein sind. Dafür hat man mich als Ersatzbefriedigung sozusagen in den Kinderchor gesteckt, was sehr gut war. Und mit 7 habe ich sie dann endlich rumgekriegt und dann konnte ich meine Klavierstunden nehmen. Am Anfang natürlich sehr begeistert, aber irgendwann hat man auch andere Interessen und man tut es dann doch mehr aus Pflichtbewusstsein als aus Freude. Und das funktioniert nicht. Also ich habe wahnsinnig viele Jahre Klavierunterricht gehabt, habe es dann irgendwann aufgehört, habe dann im Rahmen des Studiums als Pflichtunterricht das ebenfalls wieder gemacht und ich könnte mich trotzdem heute nicht als einen begabten Pianeur bezeichnen. Also Pianist will ich in dem Zusammenhang gar nicht sagen, das hört sich schon so künstlerisch an. Aber also ich finde meine Töne und alles, aber das war, ich glaube, das lag daran, dass das einfach dann doch nach relativ kurzer Zeit ein Muss wurde. Anders eben beim Kinderchor, der hat mich wahnsinnig fasziniert. Das ist etwas, was ich auch bis heute noch verspüre, dieses Gänsehautgefühl, wenn man da in einer großen Gruppe steht und a cappella irgendwelche Volkslieder oder was auch immer singt, sozusagen in dieser Harmonie drin zu stehen. Also dass alles um einen herum Musik ist.
Diese Erklärung klingt sehr, sehr schön und auch verständlich, aber im Buch steht, Sie gingen aufgrund der Mädchen dann in den Chor. Also das war in der Schule dann zumindest.
Ja, oder? Nein, eben. Also mit 5 war das sicherlich nicht ganz so. Gut. Also das möchte ich schon sagen. Also ich war zwar vielleicht frühreif, aber das ist doch etwas zu weit zurückgreifend. Nein, im Gymnasium später war das wohl schon so, dass das so ein bisschen ein Sozialtreffen war, den man da hatten. Ich habe einen sehr guten Freund gehabt, mit dem wir zusammen den Tenor bestritten haben, immer mit wechselnd ein paar anderer noch dazu, aber wir zwei waren sozusagen der harte Kern und saßen da in der letzten Reihe hinten links und vor uns halt die ganzen Sopranistinnen. Und da hat sich das natürlich schon ergeben, während sozusagen die Bässe krampfhaft versucht haben, ihre Stimme zu lernen, hat man ja genug Zeit, sich da um die Kontakte zu bemühen. Das ist richtig, ja.
Waren Sie ein braver Schüler?
Nein, ganz und gar nicht. Also ich glaube, ich war bis zum Schluss sehr aufmüpfig und renitent und war sicherlich kein Schüler, dem man sich einem Lehrer wünschen möchte. Also das hat schon in der Grundschule angefangen. Ich war immer sehr schnell und mit allem fertig und konnte mich dann nicht auf meinem Sitz halten und bin aufgestanden und rumgelaufen und habe dann bei den anderen geschaut und gesagt, warum machst du das nicht so? Das ist doch ganz einfach. Ne? Aber ich meine, das liegt natürlich auch ein bisschen, es ist schwierig. Ich meine, es sind große Klassen und so, aber heute, aus heutiger Sicht betrachtet, hätte ich halt als Lehrer irgendwie immer was dabei gehabt und gesagt, hier, da hast du noch eine extra Aufgabe, da hast du was zu tun. Ich habe zum Beispiel immer rasend gerne gerechnet und Kopfrechenaufgaben und sowas gemacht. Das hat mich einfach fasziniert. Und insofern hätte man mich da mit Leichtigkeit stillhalten können, aber es war halt nicht der Fall. So wurde halt dieser normale Frontalunterricht gemacht, wie das früher üblich war. Und wenn da einer aus der Reihe tanzt, dann wusste man nicht, wie man damit umgehen soll. Ja.
Das brachte Sie dann auch zum Studium der Mathematik?
So ist es, genau. Das war eine meiner Leidenschaften. Ist es nicht wirklich immer noch, weil abgesehen davon, dass man halt gewisse Dinge einfach mal im Kopf rechnet oder mit seinen Kindern sich mittlerweile mit dem Thema beschäftigt, kommt man natürlich nicht mehr so viel mit der höheren Mathematik in Berührung. Aber ich habe mir das damals eingebildet, nach dem Abitur oder nach der Matura, wie sie heißt, wollte ich Mathematik studieren und dann vielleicht Versicherungsmathematiker werden. Sie wissen, mein Vater hat in einer Versicherung gearbeitet, das war sozusagen das Naheliegende und hat einfach ohne festes Ziel angefangen, das zu studieren und musste dann allerdings sehr schnell feststellen, dass das, was ich so gern habe, nämlich die Zahlen in einem Mathematikstudium eher eine untergeordnete Rolle spielen. Es geht also um die Theorie und nicht um die Praxis, die mir so gut gefallen hat. Und das wurde sehr fad nach kurzer Zeit. Ja.
Erste Prägung der Oper war Madame Butterfly. Das war mit 6 Jahren, glaube ich, oder sowas. Mhm. Und da, glaube ich, hatte ihre Schwester einen anderen Zugang als sie selber. Ihre Schwester war da diejenige, die durchschaut hat und gesagt hat, was gefällt dir daran? Diese verschwitzten Sänger da, was ist da interessant? Und sie wollten aber dann schon eigentlich Sänger werden, nicht? Das war so nicht der Lokführer, sondern der Opernsänger.
Ja, also das ist jetzt nicht so wirklich für mich erinnerlich. Ich habe halt einfach immer gesungen, wo ich ging und stand und auch immer sehr laut. Und meine Mutter hat auch immer gesagt, der wird wahrscheinlich, wenn er erwachsen ist, gar keine Stimme mehr übrig haben, weil der hat das alles schon in seiner Kindheit verbraten. Und das war irgendwie so mein Traumziel, nachdem ich das erste Mal in der Oper war, habe ich gesagt, das ist es. Da singen die Leute ganz laut. Keiner sagt was dagegen. Und das ist, also stellte ich mir da großartig vor, dazu sich noch irgendwie ein bisschen verkleiden, anmalen und so, das hatte schon was. Und also Sie haben recht, die Vorstellung, die meine Schwester von dem Stück hat, die also auch heute noch eine begeisterte Operngängerin ist, also es ist nicht so, dass sie das sozusagen ein für alle Mal ad acta gelegt hat, aber für sie war eben ganz klar, eine Dame, wir nennen keine Namen, die da die Hauptrolle gesungen hat, die sah so ein bisschen, ja,
barock.
Ein bisschen ungesund aus und hat dementsprechend auch sehr transpiriert und die Schminke verlief also überall und es war nicht wirklich extrem ästhetisch. Und Sie müssen sich vorstellen, wir saßen in der ersten Reihe hinter dem Dirigenten, also zum Greifen nahe. Und ich fand das toll und begeisternd und sie hat immer gesagt, mein Gott, hast du das nicht gesehen, wie die geschwitzt hat und das alles und Das Schlimmste für mich war letztlich, als diese Illusion einem genommen wurde. Also als Kind denkt man eben so, dass dann der Vorhang aufgeht und die alle wieder lebendig sind und sich verbeugen und so tun, als ob nichts gewesen wäre, sich alle gut verstehen. Und ich habe damals gedacht, warum macht man sowas? Warum macht man den Vorhang wieder auf und lässt einen nicht einfach mit diesen Bildern nach Hause gehen? Aber naja, also heute bin ich auch ganz froh, dass ich hinterher auch als toter Cavaradossi nochmal vor den Vorhang treten darf. Ja.
Um in der Biografie weiterzugehen, Saarbrücken von 94 bis 96 war dann eine weitere wichtige oder erstes Opernengagement, das Sie eigentlich hatten. Und da waren Sie sozusagen, und das hat mir auch gut gefallen, im Buch steht der Ausdruck, die Wurzenpartien haben Sie auch gesungen, nicht? Also alles, was Tenor zu bieten hatte, mussten Sie singen.
Genau, überall, und wo Tenor drauf stand, war Tenor drin. Meine Partie.
Das, ja. Und das führte dann in eine Art Krise, nicht? Dass Sie gesagt haben, so, also das kann es nicht sein, dass ich jeden Tag auf der Bühne stehen muss und diese...
Nicht mal das. Also es ist nicht so, dass mich das gestört hat, dass ich jeden Tag da war. Ich meine, das ist klar. Also dieser schöne Spruch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, den man immer wieder gehört hat, also ich zumindest auch noch, der hat natürlich sehr viel Wahres. Das ist ja ganz logisch. Nur mir ging es nicht darum, dass ich, was sicherlich schwierig war, dass ich zum Beispiel in dieser Zeit, in den 2 Jahren, die ich dort engagiert war, fast kein Konzert machen konnte. Also ich habe vorher während des Studiums sehr oft und sehr viel Konzerte gemacht, ob das jetzt irgendwelche Passionen waren oder was auch immer. Und das hat mir sehr gefehlt, dass man diesen Teil, also da, wo es, wenn es sich mal nur um die Musik dreht, also sozusagen einfach... Man konzentriert sich darauf, Musik zu machen, ohne lästige Regieanweisungen, sage ich jetzt mal ganz böse. Aber das ging nicht, weil eben jeden Tag sozusagen Antreten zum Dienst war, auch wenn es gar nichts zu tun gab. Und viel schlimmer für mich war, dass meine Stimme einfach kein verlässlicher Partner war, sondern dass ich einfach jedes Mal oder fast jedes Mal Angst haben musste, dass wieder der Ton nichts wird oder bei der Phrase ich verhungere oder noch viel schlimmer, was mir auch passiert ist, dass die Stimme während der Aufführung komplett weggeht. Ich gebe zu, ich war da ein bisschen erkältet an dem Abend, hatte die großartige Partie des 3. Knappen im Parsifal und habe es wirklich geschafft, in diesen wenigen Sätzen meine Stimme komplett zu verlieren. Also das heißt, der Dirigent schaut mich an, völlig konsterniert, weil er denkt, was, der ist doch da, was ist, er schaut mich auch an, aber es kommt einfach nichts. Und das war eine schreckliche Erfahrung, muss ich sagen. Und dann habe ich mir gesagt, also wenn das Singen ist, dass ich jeden Abend schweißgebadet da rausgehe und zittere und denke, na hoffentlich geht's gut, also sozusagen nur die Hoffnung, irgendwann das Licht am Ende des Tunnels zu sehen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass man sich damit sein Leben lang beschäftigt. Und da gab es für mich eben nur die 2 Alternativen. Entweder finde ich ein Mittel, um das zu ändern, oder ich mache was anderes. Und ich habe Gott sei Dank das Mittel gefunden, in Form eines Lehrers, der mir dann eben eine andere Technik beigebracht hat und vor allem auch eine andere Stimme gezeigt hat. Also etwas, was sozusagen meine eigene Stimme ist. Sie haben es vorhin angesprochen, das Baritonale, das hatte ich vorher überhaupt nicht, weil... was in 90% der Fällen auch richtig ist, man einem jungen Sänger eben sagt, schön vorsichtig und schön langsam und schön leicht und kopfig und weich, da tut man sich nicht weh. Das mag sein, wenn man eben so eine Stimme hat. Aber wenn das eine andere Stimme ist, die eben dunkler ist, schwerer ist, dicker ist, weiß nicht, wie man das am bildlichsten ausdrücken kann, dann bewirkt das eben genau das Gegenteil. Man entfernt sich immer weiter von seinem Material und verliert die Erdung, verliert den Boden, verliert den Körper hat dadurch einfach immer größere Schwierigkeiten und Probleme mit dem Instrument.
Es waren ja auch Ihre Lehrer sehr unterschiedlich. Es war Josef Metternich, es war ein Meisterkurs bei King, Hans Hotter und dann eben der von Ihnen angedeutete Michael Rhodes, der dann, glaube ich, wirklich dann den Weg gezeigt hat. Auch da stelle ich mir schwer vor, sich auf immer wieder neue Lehrer einzustellen und dann, wem kann man vertrauen, nicht? Und das war, glaube ich, eine Fügung, dass es so mit Michael Rhodes geklappt hat.
Absolut. Ich meine, das ist eine ganz individuelle Geschichte, weil eben erstens das Instrument, was wir benutzen, in uns drin ist und man kann das nicht rausnehmen und kann anschauen und sagen, aha, das ist der Tenor. Der muss so und so klingen oder noch plastischer, wo drücke ich, wo ziehe ich, wo schiebe ich, damit ich was erreiche. Wir müssen alle mit irgendwelchen Bildern arbeiten, man stellt sich vor, Da gibt es also die wildesten Kombinationen, die man da, also die einfachsten Sachen sind, dass man gähnt zum Beispiel oder so und dass man irgendwie bestimmte Mundhaltungen, Kehlhaltungen, Zwerchfell und so weiter, alles, was da zu diesem Singen dazugehört, einzeln mit irgendwelchen Bildern versucht zu bedienen und aus diesen einzelnen Bildern dann eine Kombination macht, die dann am Schluss ein Automatismus ist, der eben, wenn sozusagen der Knopf Singen gedrückt wird, funktioniert. Und das ist halt das Problem beim Lernen von dieser Materie, dass man da einfach jedes Mal auf einen Schüler eingehen muss und entweder findet man einen Zugang oder man findet ihn nicht. Insofern sind so viele verschiedene Lehrer, die Sie jetzt erwähnt haben, gar nicht schlecht, weil man auf diese Weise die Möglichkeit hat, sich das rauszupicken, von dem man glaubt oder wo man spürt, das ist für einen und den Rest halt nicht.
Etwas Gutes hatte die Zeit in Saarbrücken natürlich auch noch. Sie haben Ihre damalige Mezzo-Kollegin und heutige Frau Margarete Josvi kennengelernt, die ich sehr herzlich begrüßen möchte. In der Loge 4 müsste sie sitzen. Herzlich willkommen. Das finde ich ist auch ein Erfolgsgeheimnis natürlich, denn eine Partnerin zu haben, die versteht, was man macht, die einem auch, glaube ich, sehr beratend zu Hilfe steht, auf die man gerne hört. Da haben wir was sehr Schönes zum Entspannen, auch fürs Publikum. Ich ersuche Sie aufgrund der Interpretation, die sehr gut ist, jetzt nicht wegzuschlafen. Wir spielen jetzt eins der seltenen Duette zwischen Margarete Josvig und Jonas Kaufmann, Heitschi Bumbaitschi. Man wünscht sich, wenn man es hört, Kind im Hause Kaufmann zu sein, muss ich sagen. Also bleiben Sie bitte munter und ich bitte um die Audio-Zuspielung. Also wirklich stellt man sich wirklich schön vor diesen Haushalt. Machen Sie das wirklich? Also singen Sie auch zu Hause ein bisschen so für Ihre Kinder?
Ja, natürlich. Also ich meine, heute immer weniger, muss ich natürlich zu meiner Schande gestehen, weil ich aufgrund der beruflichen Situation immer weniger daheim bin. Früher viel mehr. Ich kann mich an manche Situationen erinnern, wo dann auch Freunde noch da waren und dann fängt man dann an, irgendwie zu improvisieren. Und ich weiß noch, meine Frau kommt einmal rein und sagt, mein Gott, also die können ja nie schlafen, wenn ihr so singt, nicht? Also wenn man hat da seinen Spaß und fängt da diese Kinderlieder zu verjazzen und kommt also da immer weiter in seinem Bemühen und die Kinder werden im Gegenteil immer wilder in ihrem Grabbelstall. Und ich finde das auch unglaublich wichtig, dass es auch, ich meine, dieses Duett ist ja einer Reihe entlehnt, die Wiegenlieder sich nennt. Es gibt ein Wiegenliederprojekt vom Karos Verlag, das sich damit beschäftigt, dass sozusagen in der heutigen Zeit leider dieses mit den Kindern singen immer seltener wird, weil keine Zeit ist oder weil man sich einbildet, man könnte das gar nicht. Aber das ist was unglaublich Schönes, weil eines der schönen Seiten dieses Berufes ist es ja auch, dass man über die Musik oder gerade über den Gesang irgendwie einen Zugang zur Seele des Publikums findet.
Es ist auch Ihr breites Fach, das Sie singen. Sie singen deutsches Fach, französisches Fach, italienisches Fach. Deutsches und italienisches haben wir kurz gehört. Das französische Fach, ich möchte auf Werther kommen. Sie proben zurzeit hier. Wie läuft es? Regisseur haben Sie ja keinen hier, aber die Regieassistenz und so, ist das eine gute Produktion? Fühlen Sie sich wohl?
Ja, es ist eine Produktion, ja, die einen Freiheiten lässt und die einen ein bisschen in Ruhe lässt und die nicht kontraproduktiv ist. Also man wird sehr dankbar.
Wir wollen noch über die Regie reden, aber das machen wir vielleicht dann bei anderen Ausschnitten der Werther. Ja. Reden wir zuerst über den Werther. Sind Sie nicht wirklich nervös vor einem Auftritt? Wie kriegen Sie das in den Griff? Gibt es irgendwelche Geheimnisse? Ich glaube, Yoga oder so Gymnastik? Oder?
Naja, das ist kein Geheimnis. Also ich denke mal, Sport tut jedem gut. Mhm. Und wenn ich einen Beruf habe, in dem ich sehr viel mit meinem Körper mache oder eigentlich alles mit meinem Körper mache, dann liegt das eigentlich sehr nahe, dass auch da sozusagen die sportliche Note irgendwo eine Rolle spielt. Also das heißt jetzt nicht, dass ich jeden Tag wie ein Wahnsinniger joggen gehe, aber das angesprochene Yoga ist sicherlich etwas, was sehr hilft, was mich auch immer wieder wundert, weil ich habe zum Beispiel während des gesamten Studiums nie gehört, dass mir jemand gesagt hat, du musst deinen Körper aufwärmen, wenn du singen willst. Ich habe immer festgestellt, man singt sich ein, wie das so schön heißt, geht also in ein Zimmer und von 0 auf 100, also im kalten Zustand, fängt man dann an, seine kleinen armen Stimmbänder zu malträtieren. So lange, bis dann der Rest, die Atmung, also gerade das Zwerchfell zum Beispiel, alles aufwacht, um dann vielleicht nach einer halben Stunde so weit zu sein, dass sie diese Stimme dann unterstützen kann in ihrer Arbeit. Und in dem Moment hat man eigentlich schon so viel Material verbraucht, das ist so schade. Also umgekehrt muss es sein. Man muss zuerst seinen Körper aufwärmen und wenn der Körper dann bereit ist, diese unterstützende Funktion auszuüben, dann kann ich mich um meine Stimmbänder kümmern und witzigerweise sind es dann keine halbe Stunde oder Stunde, sondern nur noch 5 Minuten und die Stimme ist schon da, weil eben das alles durchblutet ist, weil das alles eben schon bereit ist. Und das ist etwas, was ich eigentlich nur aus der Erfahrung meines Berufes gelernt habe und nicht von irgendjemandem, der mir das als Lehrer anempfohlen hat. Das ist ganz interessant. Also, aber es ist kein Geheimnis. Also ich mache da keinen Hehl draus und sage, da sperre ich jetzt die Tür zu, damit mir niemand meine Technik abschaut. Ich empfehle das immer jedem und sage, mach das, probier das. Es tut einfach wahnsinnig gut.
Und sonst irgendwas, das in den Mund nehmen, so zum Kauen oder sowas? Oder gibt es da irgendwelche...
Nein, also ich nach Ayurveda sozusagen warmes Wasser ist unglaublich gut. Also Amerikaner zum Beispiel lieben es, eisgekühltes Wasser zu trinken während der Aufführung. Also da schwimmen noch die Eiswürfel drin und die schwören da drauf, weil sie sagen, dass es die Stimmbänder wieder zusammenzieht, die Kälte. Das kann ich nicht empfehlen, also zumindest nicht aus meiner persönlichen Sicht. Ich trinke warmes Wasser, vielleicht ein bisschen ein Salz hinein, ist auch eine Sache, weil man halt einfach viel schwitzt. Und das war's.
Und sonst so Kaugummis oder irgendwelche Sachen? Oder
so? Nein, Kaugummis und sowas habe ich nicht. Natürlich hat man irgendwie, gibt es also diese üblichen Verdächtigen, ob das jetzt irgendwelche schwarzer Johannisbeer-Kaubonbons sind oder Moostabletten oder was auch immer. Aber das sind ja alles nur die Sachen, die man dann sozusagen aus dem Kastel holt, wenn es schwierig wird, wenn man eben gerade angeschlagen ist und sozusagen versuchen will, mit allen Mitteln seine Stimme noch zu überreden. Aber das ist einfach, das ist natürlich toll, irgendwas kauen und dadurch auch Energie zuführen. Weil es gibt Leute, die haben Zucker und nehmen einfach nur Zucker oder die haben irgendwelche, Traubenzucker oder die essen Bananen während der Aufführung oder wieder andere irgendwelche Schokoriegel oder sowas, um halt, weil man natürlich Energie braucht. Und ich habe festgestellt, also wenn ich eine lange Aufführung habe, Basketball zum Beispiel, zieht sich ein bisschen, dann, naja, es ist, sie lachen, aber interessanterweise ist es ja so, Stücke, bei denen man permanent auf der Bühne ist, kommen einem gar nicht lang vor. Stücke, wo man zwischendurch aber wahnsinnig lange Pausen hat, in denen man in der Garderobe sitzt und verzweifelt auf den nächsten Einruf wartet, die kommen einem komischerweise lang vor. Und so ist es beim Lohengrin zum Beispiel so, wenn man da den ersten Akt hinter sich hat, der gar nicht lang ist, dann kommt die Pause und dann kommt wahnsinnig viel im zweiten Akt, bis man dann zum Schluss hineinstürmen kann vor das Münster. Und da geht einfach die Energie hinunter. Und dann ist man irgendwo gerade so, dass man sagt, so jetzt könnte ich ja mal ein Nickerchen vertragen und dann kommt der Einruf. Und um das zu vermeiden, um sozusagen sich immer so ein bisschen wieder, ja, dann hat man da so eine Packung von diesen kleinen Tierchen und das funktioniert.
Sie gelten als Meisterinterpret von gebrochenen Charakteren, wenn ich das einmal so pathetisch sagen darf, also gerade den Don José oder auch den Werther natürlich. Lieben Sie es auf der Bühne, Plácido Domingo hat das erst kürzlich gesagt, lieben Sie es auf der Bühne zu leiden? Ist das etwas Befriedigendes? Ist das eine Art umsonst eine Gratis-Therapiestunde oder eine Eigentherapie? Kann man sich da ein bisschen helfen?
Ja, also das mit der Eigentherapie, das habe ich schon mal aufgebracht, das stimmt. Das würde ich jetzt allerdings beim Werther nicht unbedingt sagen, weil also das Jammern, muss man schon sehr aufpassen, um dass das einem nicht selber mit auf die Nerven geht. Nein, also man muss das wahnsinnig geschickt verpacken. Also ich gerade bei der Partie fürchte ich immer, dass man das Publikum an einem gewissen Punkt verliert, die dann sagen, also jetzt ist aber genug. Also jetzt, ne? Weil das halt immer und immer weitergeht. Also der rührt in dieser Wunde und hört nicht auf. Und ich sage immer, das ist so ein bisschen wie Don Carlo, wenn man denen nur mit 4 Akten spielt und nicht weiß, dass die zwei sich wirklich unschuldig kennengelernt haben, füreinander bestimmt waren und dann sozusagen der böse Papa ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Dann geht der Vorhang auf und man sieht einen jungen Mann, der sich am Boden wälzt und leidet und sagt, ich liebe meine Mutter, was soll ich tun? Das zieht sich dann über das ganze Stück hin, das hört ja nicht auf. Und irgendwann kommt da auch der Moment, wo man sagt, also ich habe da eine gute Adresse. Es ist schade, weil also dann verliert man sämtliche Sympathien und das ist wirklich schwer. Und das ist beim Werther zum Beispiel auch so, dass man einfach da eine unglaubliche menschliche Unterfütterung von diesem Charakter bringen muss, wo man einfach sieht, woher kommt das und was hat er für Ticks und wieso ist er so drauf und was bewegt ihn da dazu. Und also das so stark begründen, dass man selber auch irgendwann das Gefühl hat, ja, also wenn ich in der Situation wäre, vielleicht würde ich auch fast so reagieren. Das ist so ein bisschen das Rezept, was man da immer hat. Und je schwieriger die Charaktere sind, Sie haben es erwähnt, José ist auch einer, wo sehr viel passiert, umso größer ist die Geschichte, die man sozusagen sich dahinter vorstellt oder die drumherum ist oder um die man wissen muss zumindest als Akteur. Dass ich das jetzt genieße zu leiden, das möchte ich nicht sagen, aber es ist ein Erfolgsrezept letztlich. Also wenn man das schafft, dass das Publikum mit einem leidet, also dass sie einem dann hat man sozusagen den Erfolg schon verbucht.
Sie sprechen, und das gefällt mir sehr gut, von der kontrollierten Ekstase, die man als Opernsänger haben sollte.
Ist nicht von mir, also.
Aber es ist zumindest im Buch.
Ja, nein, ist man, von Herrn Karajan.
Dass man sagt, dass man, aber es aufgegriffen zu haben, finde ich wichtig in dem Zusammenhang, nämlich auf zwei, und das ist neu, dass sie einerseits auf der Bühne kontrolliert sind, sonst würden sie ja Carmen wirklich verletzen, auf der anderen Seite aber auch im Leben kontrolliert sind und sich nicht hinreißen lassen, jetzt beispielsweise schon Othello zu machen, weil es sie so reizen würde, es zu tun. Also das heißt, diese Vermischung dieser Ekstase, Zurückhaltung im Privatleben und auf der Bühne, finde ich doch sehr, sehr intelligent, es so zu tun.
Naja, also ich sag mal, die Vorfreude ist ja die größte Freude. Insofern gibt es ja immer wieder was, auf das man sich freuen kann. Und wenn ich jetzt ganz gerade durchlaufen würde und bis zum Ende, also zum Othello beispielsweise, und alles, was zwischendrin ist, links und rechts liegen lasse, dann laufe ich natürlich Gefahr, dass das, was da zurückliegt, nie wieder an mir vorbeigehen wird, also nie wieder möglich sein wird für mich zu erhalten, und das möchte ich nicht, und deshalb möchte ich es möglichst geradlinig machen. Ich versuche immer verschiedene Bilder zu benutzen, beispielsweise, dass man das Ganze als ein Fundament sieht, dass man sozusagen immer wieder sozusagen die nächste Stufe drauf aufbauen muss und nicht sozusagen so eine dünne Leiter ganz, ganz schnell nach oben, sondern dass das halt solide ist, und je mehr ich sozusagen in die Breite gehe, je mehr ich aus einem bestimmten Level vom Fach sozusagen singe, umso mehr bin ich vorbereitet für den nächsten Schritt. Und so finde ich eben auch, dass es beispielsweise bei Verdi viele andere Partien gibt, die man vorher singen sollte, bevor man sich dem Othello zuwendet. Oder man kann auch sagen, ich versuche immer wieder neue Türen aufzustoßen, ohne dass die hinter mir zufallen. Also ich versuche das Ganze, den Raum zu erweitern und nicht sozusagen von Zimmer zu Zimmer zu stürmen.
Das heißt, die Rollen, die jetzt sozusagen noch dazwischen sind beispielsweise Manrico, klarerweise, es wird Mädchen aus dem Goldenen Westen, aber auch bei Wagner wieder, nicht? Also Siegmund kommt, glaube ich, in 2 Monaten jetzt an der...
Siegmund kommt jetzt an der Met, richtig, in einer Neuproduktion. Und, aber das wird wahrscheinlich vorübergehend der letzte Schritt sein, den ich bei Wagner mache. Meistersinger habe ich bisher nur Konzertant gemacht, auch die werden szenisch kommen. Aber die beiden Siegfriede und Tristan und Tannhäuser müssen noch ein bisschen warten. Das schadet aber nichts. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir da irgendwas davonläuft. Dass ich jetzt glaube, also wenn ich nicht bis 45 die und die Partie gesungen habe, dann geht das nicht mehr. Daran glaube ich nicht. Also ich glaube fest daran oder bilde mir das ein, dass es möglich ist, dass ich noch länger singen kann. Und insofern kann man sich da ruhig Zeit lassen. Und so ist es halt bei den Italienern auch. Sie haben es jetzt erwähnt. Also es wird auch, was weiß ich, Manon Lescaut zum Beispiel noch kommen, Genier und so nicht. Also gibt es auch viele Dinge, auf die man sich freuen kann. Und da wird einem auch nicht langweilig werden. Okay.
Kleiner Vorgeschmack für morgen, Sophie Koch und Jonas Kaufmann in Werther. Ich möchte nun von der kontrollierten Ekstase zum existenziellen Piano kommen. Was ist das? Gerade bei Wagner jetzt.
Also das ist ein Begriff, der nicht von mir geprägt ist, sondern von meiner Frau. Die hat das mal so genannt. Und ich habe, also Sie sprechen Wagner an, bei Wagner finde ich einfach immer, oder habe ich festgestellt, dass das Piano in diesen Opern ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, sagen wir mal so. Ich habe bei den Rollenstudien sehr oft Überraschungen erlebt, als ich gemerkt habe, wie oft da eigentlich Piano und Pianissimo steht, teilweise auch an Stellen, wo ich mich nicht daran erinnern kann, es je so gehört zu haben. Und das hat mich dann doch verwundert, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Wagner das aus Jux und Tollerei da hineingeschrieben hat, sondern hat sich schon was dabei gedacht. Und dementsprechend habe ich mich also immer wieder dafür eingesetzt und auch mit den Dirigenten abgestimmt und gesagt, also bitte, wenn fürs Orchester Pianissimo markiert ist, würde ich mich sehr freuen, wenn es denn so auch wäre, denn dann könnte ich das auch machen und dann hätten wir einen gewissen Effekt. Das hat sich sehr bewährt, das funktioniert auch sehr gut. Das ist das Piano in Wagner, das existenzielle Piano. Wie soll ich sagen? Piano ist eben nicht gleich Piano. Also Piano kann etwas einfach Leises sein, was sozusagen effektvoll im Verhältnis zum Forte ist. Aber Piano kann auch etwas ungeheuer Berührendes, Fragiles, Zerbrechliches, Emotionsgeladenes sein. Also etwas, was einem das Gefühl vermittelt, dass man in die tiefsten Inneren der Seele schauen kann. Das ist eine schwierige Sache, das zu erreichen. Das ist eben, es ist auch etwas, wissen Sie, je größer das Haus ist, desto schwieriger ist es, so ein Piano zu erzeugen, weil ein Ton, der in der ersten Reihe als Piano empfunden wird, ist oftmals in der letzten Reihe dann nicht mehr hörbar. Und umgekehrt, ein Ton, der in der letzten Reihe als Piano ankommt, ist in der ersten Reihe zu laut. Also man muss etwas finden, was sehr leise ist im Charakter, was aber gleichzeitig unheimlich weit trägt. Und das ist das Werther beispielsweise, ganz klar, vierter Akt, nicht der ganze Schluss, wo er im Sterben liegt, also der typische Opernbauchschuss, damit man noch schön lange singen kann und langsam verblutet. Der hätte sich auch in den Kopf schießen können. Aber wir wollen es ja spannend machen. Dem läuft das Leben davon und die Kraft entschwindet und dementsprechend kann ich mich nicht da hinstellen oder hinsetzen oder hinlegen, wie auch immer, und einfach gesund singen. Man kann nicht ein und dieselbe Stimmfarbe nehmen und die auf alles, auf jeden Text draufkleben. Das geht nicht. Es muss einfach dazu passen.
Aber Sie wissen schon, dass Sie uns jetzt Bilder in den Kopf gesetzt haben, wenn man einmal einen schlechten Werther hört, dass man sich wünscht, er hätte sich in den Kopf geschossen.
Also, oh.
Wir danken herzlich für diese... An dieses Bild dachte ich noch nie.
Tut mir leid.
Nein, das... Reden wir vom Kopfschuss über die Regie. Regie bei Wagner. Ich spreche nochmal den Lohengrin an. Sie haben ihn in München gesungen. Ich habe ihn gesehen. Also es war sehr interessant, natürlich überhaupt, also nicht konventionell, muss man sagen. Denn die Gralserzählung in einem blauen T-Shirt zu singen, mit einer Trainingshose auf einem Schulsessel sitzend, ist gewöhnungsbedürftig für den Zuschauer, sicherlich auch für den Sänger. In Bayreuth mit dem Rattenlaboratorium sicher auch nicht anders. Gibt es da für Sie Grenzen oder ist es eine Schwierigkeit, in einer modernen Regie zu singen? Oder wenn man es Ihnen erklärt und Sie verstehen, sagen Sie, okay, das mache ich. Oder wo sind da Ihre persönlichen Grenzen?
Also, dass ich persönliche Grenzen habe, möchte ich eigentlich nicht sagen, weil es ist wirklich so, dass man manche Dinge, die man so vom Hörensagen mitkriegt, sofort ablehnen würde. Und wenn es einem dann vernünftig begründet und erklärt wird und man selber auch sozusagen einen Zugang dazu findet, ist es plötzlich ganz interessant und wirft einen ganz neuen Aspekt oder neues Licht auf eine bestimmte Situation. Insofern ist das, kann man das sehr schwer pauschalisieren. Man hat natürlich einen gewissen Einfluss auf eine Regie, besonders wenn man eine Neuproduktion macht. Also wenn man eine Wiederaufnahme macht, wie jetzt hier, und ein paar Tage Zeit hat, kann man sicherlich nicht das ganze Stück umstellen. Aber wenn man wochenlang probt, ist sicherlich die Möglichkeit da, zu diskutieren und zu überlegen, wie können wir eine Lösung finden, die für alle akzeptabel ist. Wo für mich einfach das aufhört, ist in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, dass entweder ein Regisseur sich in keiner Weise mit dem Stück beschäftigt hat, was leider auch immer wieder passiert, dass man also sozusagen erst einmal erklären muss, was man da eigentlich sagt und was das eigentlich heißen soll und so. Also wirklich bei Adam und Eva anfängt für jede Szene. Wenn jemand bewusst versucht, ein Stück zu zerstören, also so zu verändern, dass es einfach nicht mehr erkennbar ist. Das sind alles Sachen oder diese Effekte, wo man sieht, es ist in keiner Weise aus dem Zusammenhang, aus dem Stück heraus begründet. Ich tue das jetzt nur, weil ich will in die Zeitung kommen. Und dann kommt irgendwas ganz Abstruses und dann gibt es diese Gebrauchsanweisungen, die man Programmheft nennt, wo dann drin steht, ja, zuerst ist das und dann hat man sich das gedacht und so weiter. Also ich finde immer, wenn ich erst einmal eine Bedienungsanleitung brauche für eine Produktion, dann habe ich schon verloren. Grundvoraussetzung ist für mich, jemand, der ein Stück noch nie gesehen hat und das zum ersten Mal sieht, muss es verstehen können. Der muss die Chance haben, in dieses Stück einzusteigen, weil jeder solche Kunde, sage ich jetzt mal, dem das einmal passiert ist, dass er in seiner ersten Opernaufführung nur Bahnhof verstanden hat und sich dementsprechend wie ein Depp fühlt, weil er sagt, aha, ich bin also nicht belesen genug, mir fehlt der kulturelle Hintergrund, ich kann das nicht. Der kommt nicht wieder. Und wir sind ja nicht da, um uns selbst zu beweihräuchern, sondern es ist letztlich ein Unterhaltungsbetrieb. Und sozusagen das Unterhalten, das muss man auch irgendwo ernst nehmen. Das ist das eine. Und das zweite ist, es darf nicht langweilig sein. Das ist sind sozusagen die Grundvoraussetzungen. Auch das ist leider oft der Fall, dass man einfach versucht, ein Bühnenbild beispielsweise sehr zu reduzieren, was, ich habe es am Anfang erwähnt, einer Interpretation auch sehr entgegenkommen kann, weil sich dann nämlich alles darauf konzentriert. Beispielsweise in der Produktion des Lohengrin in Bayreuth, die sehr umstritten war, gerade weil die von Ihnen erwähnten Ratten da drin vorkamen. Aber gerade in diesem Ambiente, gerade in dieser sehr kalten Situation, haben sich plötzlich intime Momente ergeben, wie man sie kaum je erlebt in einer Wagner-Produktion, in einer der großen Massenszenen. Weil ich sage immer wieder, beispielsweise der Lohengrin begegnet der Elsa und nach 2 Minuten sagt er ihr, ich liebe dich. Und 140 Chorleute stehen nasebohrend drumherum und warten drauf, dass es weitergeht. Das ist wahnsinnig schwer, da den Fokus des Publikums auf diese 2 Menschen zu zielen und dann wirklich etwas, eine Spannung zu kreieren, die wirklich rüberkommt und die glaubhaft wird. Und beispielsweise diese Szene ist wunderbar gelöst gewesen. Es hat toll funktioniert und hat das Publikum berührt und zwar noch mehr berührt als man erwartet hätte, weil sie es nicht erwartet haben, weil eben gerade diese kalte Atmosphäre ihnen suggeriert hat, oh, hier komme ich ohne Gefühle aus. Und schon hat es mich erwischt. Und das, also es funktioniert schon. Und es ist oftmals auch so, dass eben wirklich, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man das intensiv betrachtet und nicht gleich sagt, nein, kommt überhaupt nicht in Frage, das mache ich gar nicht, dass man dann zu einer Lösung kommt. Umgekehrt ist es natürlich auch schon so, dass man das erlebt, dass man sagt, okay, ich probiere das aus. Und wenn ich merke, es geht nicht, dann geht es eben nicht. Also ich bin jetzt in der glücklichen Lage zu sagen, es geht nicht. Und der Regisseur glaubt es mir. Früher war ich das nicht. Da musste ich den Tenor machen und sagen, kann es nicht. Ich kann es mir nicht merken oder ich mache so schlecht, dass der Letzte merkt, um Gottes Willen, der kann es einfach nicht. Das machen wir anders. Und schon ist es passiert. Also es gibt immer subtile Mittel, mit denen man sich aus diesen Situationen heraus lavieren kann, ohne gleich abreißen zu müssen.
Sie hatten, wenn es... Weil Sie es angesprochen haben vor einigen Jahren, also ich erinnere mich an die Entführung aus dem Serail in Salzburg, da kam es dann schon regelmäßig zu Schreiduellen zwischen Publikum und Sängern und auch Sie haben einmal Partei ergriffen mit den Worten, es steht jedem frei zu gehen. Das hat Ihnen schlechte Kritiken eingebracht, aber Sie haben trotzdem mitgemacht. Würden Sie das heute noch tun, bei so einer Inszenierung mitmachen, wo es wirklich dann zu Störfällen kommt schon, weil es so absurd war?
Naja, also das ist ja mitunter so, dass man, wenn man dass ein Stück geprobt hat, eine gewisse Sache einstudiert hat, dass man als Involvierter wirklich sich oft schwer tut, die Reaktionen des Publikums vorauszusehen. Es ist manchmal wie verhext. Also es sind Produktionen, wo man sagt, Gott, das will noch bis zur Generalprobe, denkt man, das wird eine Katastrophe, das wird ein solcher Reinfall. Und es ist ein Riesenerfolg und umgekehrt Sachen, wo man so dahinter steht und sagt, Wahnsinn, also wirklich, das ist jetzt mal was und bumm, es ist eine Niederlage. Also dementsprechend ist das eigentlich fast nicht möglich, im Vornherein zu sagen, halt, das geht nicht, das können wir nicht machen, weil ich weiß genau, das wird so und so enden. Also das ist wirklich sehr, sehr schwer. Was jetzt diese Entführung betrifft, die Produktion selbst hat mich gar nicht so sehr gestört. Es ist natürlich zum Beispiel einer von meinen eben angesprochenen Grundsätzen wurde deutlich gebrochen. Also es war nicht langweilig, um Gottes Willen das nicht. Es war extrem viel los da. Aber die meisten haben nur Bahnhof verstanden. Also es war dadurch, dass die Dialoge neu geschrieben wurden und die Rollen innerhalb der Dialoge jedes Mal getauscht waren. Also in jeder Szene war wieder jemand anders einer da. Also Bassa Selim gab es gar nicht, der wurde also immer von den anderen ersetzt, je nach Szene. Und man, also die tauchten da so auf und das Publikum sagt, heute, was sagt er gerade, wie ist denn der, aber wieso hat er denn... Und kaum, dass man so einigermaßen gewusst hat, wo man ist, war es schon wieder vorbei und man hat schon wieder bunt gemischt. Das war einfach wahnsinnig viel und da sind Ideen für 5 Inszenierungen, diese eine Inszenierung geflossen. Und das war ein bisschen das Problem. Das war das Teil 1. Und der Teil 2 war dann der, dass ich zumindest persönlich das Gefühl hatte, dass die Salzburger Festspiele an sich nicht hinter diese Produktion gestellt haben. Und selbst wenn es ihnen sauer aufgestoßen ist, die haben ja schließlich den Regisseur engagiert und die haben das Bühnenbild gebaut, die haben die Sänger engagiert, die haben auch, als sie die Sänger engagiert haben, begriffen, dass es keine Bassa Selim gibt, dementsprechend schon offensichtlich vorher gewusst, das wird ein bisschen anders als normal. Und dann sich nicht hinten hinstellen und sagen, genau das ist unser liebes Kind, das ist genau so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wem es nicht passt, na ja gut, dem passt es halt nicht. Aber es ist eben genau das Gegenteil passiert. Die Produktion war natürlich ein Skandal, aber es war eben für mich das viel Schlimmere, dass sie sich sofort zurückgezogen haben und Pressemeldungen, ja, wir wissen ja, das ist unser Sorgenkind und wir holen den Regisseur zurück, der muss jetzt einmal nacharbeiten und so. Das heißt also dem Ganzen auch noch Öl ins Feuer gegossen haben. Das ist das viel für mich viel Schlimmere gewesen, weil wir 5 Akteure auf der Bühne waren ja sozusagen dann die sprichwörtlichen Buh-Männer, also diejenigen, auf die dann der ganze Ärger herniedergeprasselt ist. Ich finde, dann stehe ich auf, dann gehe ich raus und knall von mir aus noch die Tür, schreibe ich einen bitterbösen Brief an die Intendanz, wie unverschämt das ist und so weiter. Aber ich muss es doch nicht an den Sängern auslassen. Das ist das, was ich dann immer nicht verstanden habe und was mich dann auch eben in einem Abend zu dieser Äußerung hingerissen hat. Ich stehe nach wie vor zu der Äußerung. Ich wünschte mir nur, ich hätte sie nicht getan, weil sie mich immer wieder verfolgt. Also weil das ist etwas, das ging schon los, dass mich kurz drauf, zwei Tage später, ein italienischer Kollege anruft und sagt, was ist los hier in den Zeitungen steht drin, der Pöbeltenor, was hast du gemacht? Also das ist wirklich sowas in den falschen Hals gekommen. Das war wirklich, ja, aber gut. So macht man seine Erfahrungen.
Also vom Pöbel zu Tenor zum Lohengrin, ich bitte jetzt um die Karls-Erzählungszuspielung aus München, bitte. Jonas Kaufmann als Lohengrin und der Kent Nagano. Man kann sehen, auch wenn die Regie noch so ungewöhnlich ist, die Stimme ist in Wien das Wichtigste. Und ich meine, das ist unschlagbar, wie Sie das hier singen. Ich darf jetzt so für die letzten 20 Minuten den Autor Ihrer Biografie, Herrn Thomas Voigt, noch auf die Bühne bitten zu uns. Bitte, nur herein. Dieses Buch, von Ihnen herausgegeben, meinen die wirklich mich? Wir wissen jetzt, woher das kommt, das war noch von dem Met-Debüt. Was hat Sie veranlasst, über Jonas Kaufmann ein Buch zu machen, sagen wir mal zu Beginn, oder nicht zu Beginn, aber auf jeden Fall im ersten Drittel seiner Karriere? Normalerweise schreiben Sie Bücher, wenn ich so nachschauen darf, über Martha Mödel, Inge Borg, Edda Moser, aber nicht unbedingt über einen aktuellen Tenor.
Ja, sagen wir mal, über die großen Alten oder mit den großen Alten Bücher zu schreiben, ist eine dankbare Geschichte, weil die keine Rücksichten mehr nehmen müssen. Da ist alles gewesen und die können Namen nennen und die Geschichten so erzählen, wie es war. Wenn jemand mittendrin ist in der Karriere, ist das schon was anderes. Damit meine ich jetzt nicht, dass es bei Jonas Kaufmann also alles gedeckelt wird oder zurückgehalten. Das war auch sehr offen. Aber normalerweise ist es so, dass man da 1000 Rücksichten nehmen muss und dann spielen die Agenten noch mit hinein. Und es ist einfach nicht so spannend vom Erzählstoff her. Also man hat da als Autor mehr Stoff bei den Alten. Beim Jonas war es was anderes, weil viele, viele Themen hinzugekommen sind, die einfach, ja, interessant waren. Zum Beispiel auch die Sozialisation. Es ist ähnlich bei mir gewesen, mit Klappen bin ich aufgewachsen, Wagner wurde auch rauf und runter gesungen, allerdings nicht vom Großvater, sondern von mir, vom Stimmbruch noch Isolde und weiß nicht was. Also wir waren opernkrank, wie das Peter Seifert mal genannt hat. Der war im Kinderchor und danach war er opernkrank. So ähnlich war das bei uns auch. Und da sitzt einfach diese Begeisterung, diese Energie in einem. Und darüber tauscht man sich aus. Man kann dem Jonas Kaufmann Aufnahmen von alten Sängern spielen, großartigen Sachen. Zum Beispiel von der Gertrude Grob-Brandl, die dürfte in Wien noch ein Begriff sein, große Hochdramatische, habe ich mal das Heuer Toho gespielt. Und er sagte, was ist denn das für eine Stimme? Toll. Und das ist das Schöne, das ist bei der heutigen Sängergeneration nicht immer der Fall, dass sie sich auch für die große Vergangenheit interessieren.
Wie lange kennen Sie sich oder wo haben Sie sich kennengelernt?
Beim Interview, das ging damals zur ersten Soloplatte, dann gab es das Filmprojekt von Wunderlich Medien, das sind die Kinder von Fritz Wunderlich, Wolfgang und Barbara. Und die haben gesagt, also wir haben da den Jonas Kaufmann gesehen, da müsste man doch ein Fernsehporträt machen. Und dann hatten wir halt, ja, mehrere Wochen zusammen zu tun in der Schweiz, in Schwarzenberg bei der Schubertiade, haben die Carmen-Produktion begleitet in Zürich. Ja, und so haben wir uns immer besser kennengelernt. Und dann kam eines Tages die Frage von einem Verlag, wir würden gerne ein Buch machen, haben Sie einen Autor? Und so hat sich das entwickelt.
Und bei einer Interviewsituation, wenn man jetzt ein Buch schreibt, dann muss man dann irgendwie korrespondieren, nicht?
Also so einfach, glaube ich, hatte ich es mit keinem Künstler bei der Korrekturphase. Kann ich wirklich sagen, also da gab es schon oft, auch gerade bei den Primadonnen, gab es schon Tauziehen. Schwarzkopf, kann ich mich noch erinnern. Also da muss man fast über jeden Halbsatz diskutieren. Bei Jonas Kaufmann, so einfach wie nur was. Also das war, die Endphase war wirklich ganz locker und entspannt.
Ich möchte vielleicht noch ergänzen. Also eben, der Verlag ist an mich hingetreten und die waren sehr, sehr aktiv. Die wollten unbedingt auf alle Fälle ein Buch herausbringen. Und zwar nach dem Motto, und wenn ich halt nicht mitmachen will, dann halt nicht. Dann werden sie es trotzdem irgendwie versuchen hinzukriegen. Und da haben bei mir alle Alarmglocken geläutet, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand anders, den ich nicht kenne und den ich nicht, also der dann sozusagen versucht, in meinen Archiven zu wühlen oder versucht, irgendwelche alten Freundschaften oder Feindschaften ausfindig zu machen, um dann irgendwelches Gossip sich rauszusaugen, weil man will ja das Buch auch füllen, wenn man keine offiziellen Statements vom Künstler hat. Und das habe ich mir als sehr grausam vorgestellt. Und deshalb, obwohl ich persönlich, wie Sie selbst jetzt das auch erwähnt haben, nicht wirklich überzeugt war von der Notwendigkeit eines Buches mit 40 Jahren. Aber so ist es und ich bin im Nachhinein wahnsinnig glücklich, weil wir erstens sehr viel schöne Zeit miteinander verbracht haben, mal wieder. Und weil ich festgestellt habe, dass es doch ein paar Dinge drin sind, die viele Leute als sehr hochinteressant empfunden haben und eben auch junge Sängerkollegen, angehende Sänger, die dann sagen, ja, aber das ist wirklich unglaublich interessant, jetzt mal zu sehen, wie so jemand da hinkommt. Das ist natürlich nicht der Universalweg, aber es ist zumindest ein Weg. Ich habe es vorhin erwähnt, wir haben über die Wiegenlieder gesprochen, über das Singen mit Kindern und so weiter. Auch das ist eben bei mir vorgekommen und dementsprechend kann ich natürlich auch auf solche Dinge aufbauen.
Die Carmen ist angesprochen worden. Ich möchte Ihnen das Finale der Carmen nicht vorenthalten, auch das Finale dieses Gesprächs. Meine Herren, ich danke Ihnen sehr. Ich hoffe, es gibt noch weitere interessante Projekte zwischen Ihnen beiden. Ihnen, lieber Jonas Kaufmann, möchte ich besonders danken, dass Sie das erste Mal bei den Opernfreunden waren. Es soll nicht das letzte Mal sein. Wir danken vielmals, dass Sie hier waren. Und als Zeichen unserer Verbundenheit, Sie bekommen noch eine, darf ich Ihnen, Sie passt nicht dazu, auch unsere Freunde-Krawatte überreichen. Ah. Weil jetzt sind Sie einer von uns sozusagen. Und vielen, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr gerne, danke. Danke Ihnen.
Stephansdom, Opernsalon. Aus dem Veranstaltungsprogramm der Freunde der Wiener Staatsoper.
Im Opernsalon der Freunde der Wiener Staatsoper war heute der deutsche Tenor Jonas Kaufmann zu Gast. Thomas Dänemark sprach mit dem neuen Wiener Publikumsliebling am 16. Jänner dieses Jahres im Großen Haus der Wiener Staatsoper. Im Laufe der Sendung hörten Sie Jonas Kaufmann in Ausschnitten aus Tosca von Giacomo Puccini, La Traviata von Giuseppe Verdi, Werther von Jules Massenet, Lohengrin von Richard Wagner und im Finale der Carmen von Georges Bizet sowie mit dem Wiegenlied Heici Bombaici. Die Gestaltung der Sendung Eva und Robert Beckel,